So, ich begrüße euch zum nächsten Sistrix SEO Talk und danke, dass ihr hier seid und nicht bei dem tollen Wetter draußen rumhängt. So, ich begrüße euch zur mittlerweile 13. Ausgabe des Sistrix SEO Talks hier beim OMT und auch heute sprechen wir wieder über die neuesten Entwicklungen. Ich habe es heute ein bisschen anders angepackt als sonst, aber dazu gleich mehr. Erst möchte ich euch kurz vorstellen, wer dabei ist. Die drei Gesichter solltet ihr jetzt mittlerweile kennen, wenn ihr häufig dabei seid. Deswegen mache ich es im Schnelldurchgang. Wir haben die Julia. Oh nein, da muss ich ja jetzt mehr drauf eingehen. Julia, du bist seit
Hallo.
1.5. bei Systrix, nicht mehr bei Syzygy. Das heißt, zum Namensgeber dieses Formats gewechselt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und schön, dass du dabei bist. Und deswegen muss ich ja jetzt auch sagen, du bist nicht mehr Head of SEO bei Syzygy, sondern Head of Communications und Marketing, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, so ungefähr.
Ja, okay. Dann haben wir dabei den Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH und den Markus Hövener, geschäftsführender Gesellschafter bei Bluefusion. Heute nur zu dritt. Irgendwie hatten die anderen heute alle keine Zeit. Und da muss ich eine kurze Sache sagen. Im Juli haben alle unsere Standardreferenten abgesagt und ihr werdet drei neue Gesichter sehen. Aber wer das ist, das verrate ich euch noch nicht. Das ist auch nicht nächsten Monat, das ist erst übernächsten Monat. Aber da haben sie alle hier, auch die Anwesenden, wohl Urlaub eingereicht. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein und wir fangen an, wie die letzten Male. Es hat sich ja ganz gut bestätigt, dass das ganz gut ankommt. Mit den wichtigsten Neuigkeiten für euch zum Thema SEO aus den letzten 4 Wochen, sprich seit unserer letzten Folge. Markus, du durftest noch nie anfangen, sonst sage ich immer Ladies first, heute darfst du mal
Schön, dass ich das von meiner Bucketlist endlich mal streichen darf.
anfangen.
Ich durfte einmal bei Mario anfangen. Das ist gut. Wichtigste Neuerung vielleicht im letzten Monat war für mich Screaming Frog Version 24. Gab jetzt gar nicht so viele spannende Neuerungen da drin, außer natürlich die MCP-Sache, also dass du jetzt quasi mit Claude und Co. Crawls starten kannst und du kannst sie analysieren. Das ist erstmal, also fand ich nett. Aber auch so andere Sachen vielleicht, also jetzt gibt es ja auch in Screaming Frog den Auto-Compare-Modus, das heißt, wenn du wöchentlich, täglich oder so einen Crawl machst, wird er quasi, oder kannst du auswählen, dass er immer gegen den letzten Crawl verglichen wird und du einfach gleich das Delta siehst. Also da merkt man einfach nur, dass sie das Tool sehr schön weiterentwickeln und wie gesagt, gerade diese MCP-Sache kann man mal mitspielen. Mario, du bist stumm.
Johann, Ladies last heute. Sonst hätte ich mich verurteilt da draußen, egal.
Ist schon okay. Julia muss auch mal ein bisschen leiden. Es gab irgendwie so eine größere Konferenz, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe, aber viel, viel spannender fand ich, dass wir jetzt die ersten Hinweise haben oder Ideen, wie wir AI-Mode-Traffic in der Google Search Console quantifizieren können und gucken können, wie viel da irgendwie bei rumkommt. Das finde ich total, total spannend. Und der Weg ist irritierend, denn er führt über das Wort Ja. Das Lustige ist nämlich, wenn ihr ein AI-Overview habt und dann kommt da irgendwie, soll ich dir irgendwie Informationen zusammenstellen oder sowas, dann tippen die Leute Ja oder Ja bitte oder Ja, aber für diese Stadt und ähnliche Geschichten. Und das schlägt dann in der Google Search Console auf. Das heißt, wir wissen nicht, welche Suchanfrage denn dazu geführt hat, dass sie darauf reagieren. Aber es kann jeder mal gucken, wie viele Queries sie denn in der Google Search Console finden, wo sie für das Keyword Ja ranken und dann entsprechend auch Traffic bekommen. Und darüber kann man so ein bisschen quantifizieren, wie sich so ein bisschen Nutzer verhalten im Google AI Mode. Und wie viel Nutzung da denn hinterstecken könnte. Und es ist natürlich alles irgendwie nicht sauber ausgewertet, kein sauberer Filter auf die Daten, aber so ein spannender erster Einblick. Genau, das fand ich tatsächlich mit eigentlich die schönste Kleinigkeit, die in den letzten 4 Wochen so passiert ist. Und die ganz vielen Leuten, glaube ich, noch durchgerutscht ist und sich noch nicht angeguckt haben, wie viele Menschen denn Ja und wie viele Ja bitte sagen zu der Suchmaschine. Auch das ist sehr lustig.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich kriege die Zahl nicht mehr hin, wie viel mehr Energieaufwand das alleine bedeutet weltweit, weil die Leute sich am Ende bedanken oder bitte sagen bei ChatGPT. Das war so krass, bitte hört auf, euch bei ChatGPT zu bedanken. Die Umwelt dankt es euch. Das vielleicht an der Stelle. Julia.
Danke, Mario. Ladies last, um das nochmal zu zitieren. Okay, ja, danke, dass ihr das Offensichtliche für mich gelassen habt. Das freut mich natürlich sehr. Denn, sag ich mal, Core-Update rollt ja noch aus. Das heißt, dazu will ich gar nicht viel sagen. Da warten wir erstmal noch ein bisschen, bevor wir die Pferde scheu machen. Und zweites, ja, ich liebe die Google I.O. Ich liebe sie einfach. Es tut mir leid, ich bin auch anfällig für Sekten. Das ist einfach, wie sie dastehen, dann alle so auswendig gelernt reden und dann immer so dieser Fake-Applaus. Ich finde es schön. Und ich muss sagen, ich fand die News, also es wurde sehr bescheiden rübergebracht, aber es war gar nicht mal so klein, was dort vermittelt wurde. Ich glaube, was für mich so der wichtigste Punkt war, war der ganze Bereich Personalisierung. Ja, jetzt haben wir natürlich den Begriff Hyperpersonalisierung letztes Jahr schon verbrannt, Mist. Das heißt, wir nennen es jetzt einfach Ultra-Super-Duper-Hyperpersonalisierung, weil ich glaube, das wird jetzt nochmal Next Level werden, ne? Mit Spark, was kommen wird, das heißt, deine eigenen Präferenzen, ob du Kinder hast, was du für Kinder hast, deine Hunde, deine Hobbys, alles wird mit integriert und tatsächlich wird dadurch das Suchergebnis derart individuell, dass du eigentlich gar nicht mehr in diesem Algorithmus drin bist, sondern nur noch in deinem Mini-Kosmos. Na, und es fängt ja jetzt schon an, wenn wir an die Preferred Sources denken. Das heißt, ich kann jetzt sagen, oh, ich möchte jetzt nur noch, OMT ist jetzt meine Preferred Sources. Nein, sorry, Sistrix natürlich. Und entsprechend bleibe ich immer in meiner Bubble. Ne, das finde ich fast schon so ein bisschen erschreckend auch. Ich meine, ne, wir wussten, dass das in diese Richtung geht. Trotz allem finde ich, ist das für uns in der Suchmaschinenoptimierung nochmal ein ziemlich heftiger Schritt. Und was ich auch ganz geil fand, war das Ask YouTube. Das heißt, dass wir jetzt in der YouTube-Suchmaschinenoptimierung eigentlich endlich mal einen Schritt weitergehen sollten. Das heißt, Videooptimierung ist mehr als Title und Description optimieren und ein paar Hashtags setzen, sondern dass wir tatsächlich mal in die Inhalte ran müssen. Wenn jetzt jemand wirklich sucht, keine Ahnung, Sie hatten da so ein Beispiel von einem Kind auf einem Fahrrad, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, aber explizit Inhalte in Videos, das heißt rausfinden, wie nutzen die Leute Prompts, nach was suchen sie explizit und wie muss ich entsprechend die Inhalte in meinen Videos optimieren, finde ich schon, bringt uns in Sachen Videooptimierung vielleicht endlich mal raus aus dieser Langeweile-Zone hin zu den coolen Aufgaben. Das meine 50 Cent dazu.
Ganz kurz zum Thema Google Updates, vielleicht mal so als kleines Engagement hier intern. Spürt die jemand schon? Ihr könnt mal einen Daumen hoch für ihr merkt sie positiv und einen Daumen runter für ihr merkt sie negativ rüberschicken. Und ja, okay, das sind mehr Daumen nach unten, deutlich mehr Daumen nach unten. Wir merken es positiv beim OMT tatsächlich. Ob es wirklich das Update ist, das weiß ich nicht, aber ich habe mich sehr gefreut. Johann, du wolltest noch was dazu beisteuern eben gerade.
Ja, also zum Update muss man ja auch immer berücksichtigen, so lange Wochenenden und Sonne verhält sich ja immer anders als kurze Wochenenden und Schatten mit Regen. Das insbesondere, wenn man so Desktop-lastige Geschäftsmodelle hat. Ich glaube, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation sowohl von Sistrix oder anderen Sichtbarkeitssystemen. Julia kennt vielleicht welche, als auch.
Ich kenne nur Sistrix.
Okay, das ging schnell. Aber auch bei Impressions, Klicks, CDR-Daten, so, da muss man halt echt auf vorsichtig sein. Nee, bei Preferred Sources finde ich auch total spannend. Ich mache ja viel mit Publishern und die haben ja alle irgendwie jetzt diese Buttons integriert. Hey, pack doch bitte meine Seite mit auf die Liste der Preferred Sources und dann wirst du häufiger vorgeschlagen. Und es gibt eine ähnliche Funktion in Google Discover und die sind aber nicht miteinander gekoppelt. Also wenn man kann separat sagen, ich möchte Systrix, um beim Beispiel zu bleiben von Julia, ich möchte Systrix gerne in Discover häufiger vorgeschlagen haben, aber bloß nicht in den News-Ergebnissen und in der organischen Suche oder umgekehrt. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, dass beides zeitgleich ausgerollt wird, aber nicht miteinander gekoppelt ist sauber, sondern dass ich das getrennt an- und ausschalten kann. Das ist wieder so ein Fall von große Organisation und die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Und deswegen ist es spannend jetzt zu sehen, wenn alle Publisher gerade dabei sind, diese Buttons zu integrieren, um dann in der News-Suche oben zu stehen. Aber für das Thema, wie folge ich denn oder kriege ich mehr Leute dazu, das auf Discover zu klicken, das deutlich weniger gemacht wird, wobei das der eigentlich größere Traffic-Hebel ist. Das finde ich einfach wahnsinnig spannend, gerade zu sehen und zu beobachten.
10 Minuten vorbei und ich habe intern schon 2 Anweisungen gegeben, Screaming Frog durchlaufen lassen, Delta bestimmen und gucken, wie oft wir auf Ja ranken. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Vielleicht kriege ich die Ergebnisse ja noch bis 16 Uhr. Mal schauen. Okay, wir steigen mal ein. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Es kamen diesmal nicht so viele Fragen rein wie sonst, obwohl wir so viele Anmeldungen haben wie noch nie. Hat irgendwie nicht so ganz korreliert, ist nicht so schlimm. Ich war gerade aufgrund einer anderen Kampagne viel mit Marketingmanagern unterwegs und habe die Fragen, die ich von euch bekommen habe, die habe ich mit ChatGPT ein bisschen aus der Sicht eines Marketingmanagers umdichten lassen und habe tatsächlich eine kleine Umfrage gemacht, was so die Marketingmanager, Head of Marketings waren, um genau zu sein, aktuell so bewegt bei dem Thema SEO. Ja, ein paar Fragen wiederholen sich natürlich wieder zu den letzten Monaten, das sind wir auch schon ein bisschen gewohnt, aber wir haben auch ein paar andere Zuhörer, das heißt, das eine oder andere können wir sicherlich nochmal angehen. Es sind auch vielleicht 1, 2 neue Aspekte mit drin. Johann, weil im Vorgespräch wir darüber geredet haben und du einen guten Vorschlag gemacht hast, wie wir etwas miteinander kombinieren können, fange ich jetzt auch mit dir an. Die erste Frage war, wie fangen wir den aktuellen Traffic-Verlust ab, den Traffic-Verlust ab, den uns die Google AI Overviews bei informationellen Suchanfragen kosten? Das war ein Thema und ich möchte es gerne damit verbinden. Ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern einen Newsletter bekommen, wo genau das Gegenteil so ein bisschen, also das eine widerspricht nicht unbedingt dem anderen, aber da steht drin, dass aktuell ChatGPT wohl über Nacht ein Update gefahren hat, was jetzt laut dem Artikel 3-mal mehr Besucher auf die Seite schicken würde. Ich kann es nicht sehen bei uns, bin ich frei raus, aber ich habe auch noch nicht geguckt, wie oft Ja geklickt wird bei uns, also keine Ahnung. Vielleicht kannst du was dazu sagen oder das relativieren.
Ja, also der Frage liegt ja erstmal, also die Frage, wie fangen wir den Traffic-Verlust ab, der liegt ja erstmal die Annahme zugrunde, dass es einen Traffic-Verlust gibt, Punkt A, und Punkt B, dass dieser Traffic-Verlust betriebswirtschaftlich relevant ist, weil wenn der irgendwie keine betriebswirtschaftliche Relevanz hätte, sondern einfach nur Vanity-Traffic ist, dann müsste man sich ja gar nicht drum kümmern, den zurückzugewinnen. Und habe ich in den letzten Wochen auch mehrere Gespräche zu führen können, insbesondere auch nach der Google I.O., wo bei vielen schon wieder die Panik war, dass SEO jetzt endgültig wieder tot ist, erneut, ich glaube das 4. Mal dieses Jahr, weil jetzt ja nur noch die KI-Zusammenfassung langfristig dastehen wird, wenn die neue Suchbox kommt. Und da sieht man gerade bei Google hat jetzt gerade gestern, glaube ich, auch wieder einige Tweaks veröffentlicht an den AI Overviews, wo sie sagen, wir wollen die so aussehen, als würde man wieder mehr Traffic zu den Publishern schicken wollen oder zu den Leuten, die dort Erwähnung finden. Und hat unter anderem auch gesagt, naja, dieses Preferred Sources wollen wir auch da mit einbringen. Und Julia hat ja schon gesagt, Mensch, das ist auch nicht nur positiv, wenn man irgendwie immer in der gleichen Suppe irgendwie drin hängt und dieser neutral kuratierende Algorithmus da nicht mehr dabei ist. Aber da ist schon was dran, dass Google auch versucht, wieder mehr Traffic aus den AI-Overviews auf die Leute, die Informationen für die AI-Overviews zur Verfügung stellen, zu lenken. Und das braucht Google auch, weil insbesondere im Zusammenhang mit Publishern, wenn niemand mehr draußen rumläuft und testet, welche Eisdiele denn die beste ist, dann kann auch ein AI-Overview diese Informationen nicht mehr zusammenfassen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den man immer ein bisschen unterschätzt, wenn man den Menschen das Incentive wegnimmt, Content zu erstellen und den zusammenzuwursten für ein AI-Overview, dann wird dieser Content nicht mehr erstellt werden. Und dann gibt es auch nichts mehr, was zusammengefasst werden kann. Und die Qualität der Zusammenfassung muss halt zwangsläufig schlechter werden, weil das Gewicht von KI-generiertem Content, der sehr unterschiedliche Qualität hat, automatisch steigt. Und da muss man halt wirklich, wirklich dann auch, also da steuert Google schon ein bisschen gegen, das ist so der eine Punkt. Der zweite ist prüfen, hat dieser Traffic für mich selber überhaupt eine Relevanz gehabt? Wir haben ganz viele Shops, die so als SEO-Ausweichbewegung immer irgendwelche Magazine erstellt haben oder Ratgeberportale oder sowas. Da nochmal nachgucken, hey, über die letzten 4 Jahre, wie waren denn so die Conversion Rates des Traffics, die wir da ursprünglich gewonnen haben? Hat das wirklich was in den Shop gebracht oder war das irgendwie eine nette Idee und eine Strategie und hat viele Klicks gebracht, aber wenig Conversion? Und das ist aber sehr unterschiedlich von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell. Bei Versicherungen und Banken ist die Präsenz im AI-Overview vielleicht trotzdem relevanter, als wenn ich irgendwie Produkte verkaufe. Das muss man sich im Detail angucken, ob dieser Traffic wirklich relevant war und wie kompensieren wir den, wenn er wirklich relevant war, durch mehr qualifizierten Traffic, der am Ende konvertiert aus anderen Quellen. Denn den Traffic aus den AI-Overviews, klar, es gibt Möglichkeiten, da reinzugehen, aber wenn die Leute keinen Bock mehr haben zu klicken, weil ihr Informationsbedürfnis durch eine einfache Information schon befriedigt ist, dann werden wir den nicht wiedersehen, egal was wir machen. Und dann hilft nur eine andere Quelle. Zu dem ChatGPT-Thema, ja, ich sehe auch, dass mehr Domains in ChatGPT-Antworten gelistet werden. Ich habe noch keinen Fall, wo das irgendwie größeren Impact auf den Traffic hat. Aber sowas braucht unter Umständen auch mal irgendwie ein bisschen Zeit. Und Traffic letzte Woche oder jetzt am Wochenende war, hat sich auch anders verhalten. Wenn man da ein bisschen Deutsch drauf guckt und ein langes Wochenende hatte mit viel Sonne, dann sieht man das vielleicht auch weniger. Die internationalen Domains habe ich jetzt noch nicht so geprüft. Aber da tut sich, glaube ich, auch was, weil auch da die Notwendigkeit besteht, dass Leute die Plattformen verlassen. Ansonsten gibt es kein Incentive für andere ChatGPT das Crawling zu erlauben.
Markus, du hast noch was dazu sagen?
Ja, vielleicht eine nette Randnotiz zum Thema Traffic. Der CEO von Condé Nast, Roger Lynch, hat ein interessantes Interview dazu gegeben und der hat gesagt, in den letzten 3 Jahren haben wir immer einen Forecast gemacht für das Jahr, wie viel Search-Traffic wir kriegen werden. Und sie haben eigentlich immer weniger bekommen als das, was sie geforecastet haben. Also sprich, die Algorithmen waren eigentlich immer im negativen Sinne für sie unterwegs. Und jetzt hatte der gute Mann die Faxen voll, hat einfach seinem Team gesagt, assume there is no search. Also geh davon aus, dass du keinen Search-Traffic mehr kriegst und plan bitte alles, was du planst, als wenn Search-Traffic gleich null wäre. Und natürlich ist das ein ziemlich krasses Ding, aber ich finde es ein schönes Gedankenspiel, weil wir alle, oder ich kenne viele Unternehmen, die hängen halt so an diesem Tropf, also SEO-Traffic oder insgesamt so organischer Traffic schlägt einfach ziemlich viel tot und es gibt eigentlich kaum etwas daneben. Und deswegen da nochmal drüber nachzudenken, angenommen Google schneidet dir jetzt morgen wirklich alles ab, wie könntest du überleben, finde ich ein schönes Gedankenspiel.
Mit dem man sich eigentlich hätte vor 15 Jahren beschäftigen müssen, aber nichtsdestotrotz hast du recht. Jetzt sind wir genau da, dass einige das so stark spüren, wie vielleicht noch nie. Und dann hat man das auch vor 5 Jahren sagen können. Am Ende ist natürlich immer Input, Output, gell? Was Kosten, Nutzen und so weiter. Guter Einwurf. Julia, nächste Frage. Welches neue KPI-Dashboard etablieren wir, wenn klassische organische Klicks durch das Zero-Click-Phänomen wegbrechen oder, wie wir eben gehört haben, nicht mehr existieren oder wir sollen so tun, als würden sie nicht mehr existieren?
Ich kriege wieder die blöde Zero-Click-Frage. Also erstmal ist herausgekommen, dass die Zero-Clicks auf einem Tiefstand sind. Ja, möchte ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, kommt der Traffic zurück? Nein, also ne, ich glaube, dass wir Traffic-Einbrüche haben, müssen wir nicht diskutieren. Man muss dazu sagen, Traffic war an sich, ja, als KPI, ne, haben wir ihn schon verwendet, aber es war eigentlich kein Erfolgsindikator für SEO. Ne, und das war es auch davor nicht, weil auch davor war SEO erfolgreich, wenn du eben deine Conversion ausgelöst hast, unabhängig davon. Und das kannst du auch weiterhin tracken. Ne, und das würde ich auch weiterhin tracken als Hard Fact. Hinzu kommen jetzt natürlich die Dinge, die durch AI Search neu entstanden sind. Ne, das heißt, ich würde es tatsächlich ein bisschen strukturieren. Ich würde mir verschiedene Bereiche aufbauen. Also wir haben es zumindest früher so gemacht, dass wir im Brand-Bereich uns angeschaut haben, wie entwickelt sich der Brand-Share, wie entwickelt sich die Domain-Coverage, Share of Voice. Du kannst dir sogar ja mal zeigen lassen, ne, jetzt wo Brand offiziell sehr wichtig ist, dass du dir anzeigen lässt, okay, wie verhält sich mein Suchvolumen? Ja, kann ich daran vielleicht sehen, ob meine Brand grundsätzlich Awareness aufbaut? Im Content-Bereich würde ich mir auch anzeigen lassen, ne, meine Prompt-Positionierung, wenn du so willst, meine Menschenentwicklung, dass du feststellst, okay, funktioniert mein Content? Ja, wird der genommen? Aber auch da ist es natürlich von Modell zu Modell abhängig davon, ist das mein Ziel? Ja, also möchte ich erwähnt werden, möchte ich zitiert werden in irgendeiner Form oder ist das gar nicht mein Konzept? Je nachdem würde ich es anpassen. Ne, dann hast du noch den ganzen Social-Bereich, der jetzt ja mit dazu kommt. Dann meine ich Community. Das heißt, kannst du dir anzeigen lassen, welche Communities sind gerade wichtig, wie ist dein Share da, zu welchen Themen wirst du erwähnt, zu welchen Themen diskutierst du mit. Das ist jetzt auch nicht mehr unwichtig. Das heißt, würde ich auch auf jeden Fall mit aufnehmen. Und jetzt überlege ich, habe ich damit alles, was es so braucht, Social Community, ja. Du kannst noch ein bisschen tiefer reingehen, ne, im Bereich PR, die anzeigen lassen, welche Quellen, ne, werden denn regelmäßig zitiert, damit du einen Überblick hast, kann ich darüber halt rein, ne, bin ich damit dabei. Gerade wenn du mit SEO und PR zusammenarbeitest, dass du siehst, bringt es was, ja, bringt meine PR-Arbeit was, die ich mir durch SEO habe geben lassen, kann ich damit halt einen größeren Effekt und mehr Sichtbarkeit in der jeweiligen Plattform etablieren, die ich für mich gewählt habe. Ne, so ungefähr würde ich es jetzt heutzutage aufsetzen. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man auf zuverlässige Tools setzt. Tut mir leid, der musste sein.
Lassen wir mal so stehen. Markus, mit welcher konkreten Geo-Strategie stellen wir sicher, dass unsere Marke in den Antworten von ChatGPT, Perplexity und Google zitiert wird und wahrscheinlich auch alle anderen LLMs?
Also erstmal glaube ich nicht, dass du das, also sicherstellen ist, glaube ich, ein sehr hoher Anspruch. Du wirst es nicht gleichmäßig in ChatGPT, Perplexity, Google, Copilot, sonst was alles hinbekommen. Du wirst es auch nicht für alle Prompts hinbekommen. Du kannst vielleicht eine bestmögliche Abdeckung erreichen, aber da du schon nicht die Gesamtmenge aller Prompts kennst und das sowieso alles nicht monitoren kannst, ist das eigentlich relativ müßig. Also von daher würde ich erstmal sagen, mit welcher konkreten Geostrategie stellst du das sicher? Mit keiner. Ansonsten, wo ich natürlich darauf hinarbeiten würde, einfach Autorität aufbauen, viele Erwähnungen, guter Sentiment, dass alle gut und vor allem so gleich über dich sprechen, das wäre natürlich total schön. Und gerne auch so von den Shady Tactics wegkommen, sondern wirklich überlegen, warum erwähnt mich da draußen eigentlich ein Großteil der Branche nicht? Genau, das glaube ich wäre so meine Antwort.
Johann, wie sieht das technische Fundament aus, damit LLMs unsere Produkte und Dienstleistungen als Marktführer indexieren?
Ich glaube, auch hier würde ich erstmal semantisch an der Frage rumkritteln, weil ein LLM keinen Index hat. Und damit können wir auch nicht im LLM selbst indexiert sein, sondern das LLM speichert irgendwelche Tokens und baut dann daraus was zusammen. Und wenn wir sicherstellen wollen, dass wir möglichst häufig zitiert werden wollen, dann müssen wir uns überlegen, wo, an welche Stelle in diesem Chat-System-Prozess kommen wir denn eigentlich ran und können wir beeinflussen. Wir wissen nicht, was die Trainingsdaten sind. Wir können die Trainingsdaten nicht direkt beeinflussen. Alle Versuche, die dahin zeigen, sind super schwer zu messen, weil wir gar nicht wissen, wann die Daten gesammelt werden, auf denen dann trainiert wird, wann das nächste Modell veröffentlicht wird, wie es trainiert wird. Also an das Training kommen wir nur super schwer ran. Dann gibt es als nächstes den System Prompt. Da müssten wir irgendwie bei OpenAI oder Google entsprechend einsteigen in der Hierarchieebene, dass wir den mitgestalten können. Auch jetzt irgendwie kein Quick Win zumindest. Dann wäre das nächste, ein Nutzer stellt einen Prompt und der wird vom LLM gepasst. Wie der gepasst wird, was die Nutzer da eingeben, können wir auch nur bedingt beeinflussen. Der wird dann verarbeitet und da wird evaluiert, kann ich den auf Basis meines Modellwissens beantworten, diese Frage, oder muss ich zusätzliches Wissen, Weltwissen irgendwie ranholen, um das zu beantworten? Und wenn die Antwort darauf ja ist, und ob die Antwort ja oder nein ist, beantwortet das Modell für sich, das können wir auch nicht beeinflussen. Aber wenn die Antwort ja ist, kommt dieser Query-Fanout-Prozess, wo eine Suchmaschine benutzt wird und der Index einer Suchmaschine abgefragt wird, um die Antwort für das LLM bereitzustellen. Und wenn ich dann in dieser Antwort drin bin, dann komme ich in der Gesamtantwort ran. Das heißt, die Antwort ist, ich muss in dem Index einer Suchmaschine, die von einem LLM benutzt wird, drin sein, um in der Antwort von diesem Chat-System drin zu sein. Und das heißt, das technische Fundament ist klassisches SEO. Es gibt mit OpenAI einen Anbieter, der dabei ist, einen eigenen Index aufzubauen. Der sollte eigentlich Ende 2025 fertig sein. Ist er nicht. Es gibt erste Anzeichen, dass es einen gibt. Aber wenn, ist der nicht so wahnsinnig gut und so wahnsinnig qualitativ hochwertig. Beispielsweise hätten vor ein paar Wochen, 2 Monaten vielleicht, dieses Thema, dass ChatGPT ganz viele Links auf alte bereits gelöschte Wikipedia-Artikel gesetzt hat, was so ein Indikator war für, okay, da gibt es einen Suchindex, der ist aber nicht wahnsinnig aktuell. Und wenn man sich so seine Logfiles anguckt, dann sieht man, dass dieser OAI-Searchbot relativ viel vorbeikommt und immer wieder auf dieselben Artikel und tatsächlich im Crawling noch dümmer ist als der von Bing. Das muss man auch erstmal schaffen. Und da, dass das nicht so einfach ist, so einen Index aufzubauen, habe ich gerade heute Morgen auch nochmal nachgeguckt. Es gibt ja nicht nur Google und Bing als Suchmaschinen, sondern ja zum Beispiel gab es 2024 diese Initiative von Quant und Ecosia, wo sie gesagt haben, wir wollen gern einen eigenen Index aufbauen, um so ein Gegengewicht zu haben gegen diese amerikanischen Modelle. Und wollen nicht mehr so abhängig sein, die Suchergebnisse von Bing oder Google zu nehmen, ein bisschen umzusortieren und dann wieder nach draußen zu schieben. Und da hat mich der Status mal ein bisschen interessiert. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass seit Ende letzten Jahres, also mit nur 1,5 Jahren Entwicklungszeit, man es geschafft hat, den französischen Index an den Start zu bringen und man jetzt gerade dabei ist, den deutschen Index aufzubauen und gleichzeitig zur EU gerannt ist und gesagt hat, es wäre total gut für diese europäische Unabhängigkeit, wenn ihr uns 50 Millionen gibt, damit wir das für alle europäischen Sprachen hinkriegen. So, das scheint jetzt nicht so ganz einfach zu sein, mal eben so einen Index aufzubauen. Das heißt, um bei den Systemen indexiert zu sein, Indexierung bei Google und Bing, vielleicht nochmal Brave dazu, wenn ein Perplexity wirklich interessiert. Das ist tatsächlich der beste Hack, um zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man da entsprechend gelistet wird. Weil alles andere ist nicht direkt beeinflussbar.
Markus, du hast das Glück, dass du jetzt eine Frage von mir gestellt bekommst aus dem Publikum. Du bist der die erste Frage beantworten darf. Ich habe einen Artikel über eine Google News gelesen, in dem stand, in Anführungszeichen, Google räumt mit gängigen Branchenmythen auf und stellt klar, wer bisher gutes SEO gemacht hat, muss für AI Overviews und AI Mode kaum Anpassungen vornehmen. Meine Frage dazu, wie viel Einfluss haben Geo Best Practices denn überhaupt und verschaffen sie Publishern mehr Sichtbarkeiten in LLMs? Ist es sinnvoll, in Geo-Maßnahmen zu investieren und verschaffen sie Publishern mehr Sichtbarkeit in LLMs? Wie ist eure Einschätzung?
Sehr lange Frage auf jeden Fall. Also spannend bei dieser ganzen Thematik ist ja, dass Google gesagt hat, mach einfach nur SEO und das funktioniert dann auch für AI Overviews und so. Und Bing hat eigentlich zeitgleich einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo sie eigentlich faktisch das Gegenteil gesagt haben. Jetzt ist die Frage, wer hat Recht oder können beide gleichzeitig Recht haben? Google hat ja eigentlich gesagt, zum Beispiel auch so Chunking und solche Sachen, Chunking, Herstellung von Zitierfähigkeit, das brauchen wir eigentlich auch alles nicht, weil wir gucken uns sowieso den ganzen Text an. Glaube ich jetzt gar nicht so unbedingt dran. Mag sein, dass sich das irgendwann nochmal ändert. Also im Moment, glaube ich, sind wir noch bei diesen Chunks, dass Google sich halt kleine Häppchen raussucht. Und deswegen glaube ich, dass Google hier vielleicht aus PR-Gründen oder was auch immer ziemlich einen Quatsch erzählt. Also ich persönlich glaube zum Beispiel immer noch an Chunking und Zitierfähigkeit. Ich glaube aber ehrlicherweise auch daran, weil ich auch daran glaube, dass ein gechunkter Artikel und zitierfähiger mit zitierfähigen Chunks, dass das auch ein Content ist, der eigentlich für die NutzerInnen sinnvoll und gut ist, wo ich einfach schnell und kompakt eine Antwort kriege und mich nicht erst durch 4 Absätze Storytelling hebeln muss, sondern einfach direkt Frage, Antwort. Das ist das, was wir, glaube ich, alle heute kriegen wollen. Und deswegen, ich habe ehrlicherweise die komplette Frage vergessen, aber bezogen auf das, was Google da gesagt hat, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass man sich damit beschäftigen muss. Ich würde Geo allerdings auch nicht nur auf Chunking und Zitierfähigkeit beschränken. Das ist, glaube ich, auch klar.
Julia, wie implementieren wir das E für echte Erfahrung bei EAT skalierbar in unsere Content-Prozesse, um uns von der KI-Massenware abzuheben?
Skalierbar. Schön. Erfahrung und skalierbar, das passt ja immer gut zusammen. Okay, wenn du es auf einem skalierbaren Niveau machen willst, ne, dann brauchst du eigentlich sowas wie Expert in the Loop. Ne, dass du wirklich versuchst, dir eine Art Inventur zu schaffen. Du machst deinen Expertenpool, ne, findest deinen Expertenpool, Ambassador-Pool, wie auch immer, raus und bindest die Leute, ja, und versuchst sie dir in dem Moment zu schnappen, wo du sie hast, und sagst ihnen, okay, von dir brauche ich Erfahrungsberichte zu ABC, von dir brauche ich was an Erfahrung zu Berichten XY, von dir Expertise zu bla bla bla. Ne, und in dem Moment hast du halt wie eine Art Inventur, wo dann jeder Redakteur hingehen kann, darauf zugreifen kann und jedes Content-Piece quasi mit solchen Erfahrungen, Expertisestücken anreichern kann. Ne, da kriegst du es dann in einen Modus, wo du relativ gut viele Content-Pieces unique gestalten kannst. Ne, ich würde über Erfahrung sogar hinausgehen, ich würde auch Expertise mit reinnehmen, aber das wäre so ein Schritt, den ich eingehen würde, damit man das halbwegs skalierbar hinbekommt. Und würde sagen, das ist sogar ein Muss jetzt, ne? Also dass du kein Content-Piece mehr rausballerst, was so ein Standard ist, weil davon, glaube ich, werden wir überschwemmt zurzeit, sondern dass du diese Uniqueness wirklich als Anspruch hast, ja, und da auch alles reinsteuerst an Aufwand, weil die anderen 80%, das kannst du meinetwegen über KI machen lassen, aber diese 20% durch Interviews, Expertise, Erfahrungsberichte, ja, Statistiken, Studien anreicherst, und auf diese Art und Weise kriegst du es gegebenenfalls recht skalierbar hin.
Ja, und du willst einen Hack hinzufügen?
Ja, ich habe das mit einem Shop für Online-Shop für beratungsintensive Produkte gemacht. Die hatten auch ein paar Läden, und da haben wir einen Werkstudenten mit einer Kamera mal durch die Gänge geschickt und gesagt, okay, für diesen Use Case, was nehme ich denn? Und dann einfach mitgeschnitten, was denn die Berater, die auf der Fläche die ganze Zeit mit den Kunden reden und die Produkte kennen und so weiter, was die alles erzählt haben, und das genommen, um dann ein Content Briefing zu schreiben und daraus dann wieder was zu machen. Und wenn du diese Punkte erstmal hast und das tatsächlich auch hinkriegst, irgendwie, naja, vielleicht mit dem Videomaterial dann sogar noch eine Zweitverwertung irgendwie zu machen, das heißt, dass du noch Persönlichkeit reinkriegst, dann kriegt man das relativ gut skalierbar hin. Was halt immer nicht funktioniert, ist zu sagen, hey, liebes Team von der Fläche, die ihr die ganze Zeit mit den Kunden redet, sagt mir doch mal, womit ihr mit den Kunden redet. Das funktioniert immer nicht so geil, weil die haben ja doch auch irgendwie was anderes zu tun, und man muss die Conversion Rate für die optimieren und es für die so einfach wie möglich machen, an diese Sachen ranzukommen. Sonst funktioniert es nicht. Und da zu überlegen, was kann ich denn tun, um das möglichst einfach zu machen, da gibt es auch so Möglichkeiten, keine Ahnung, wenn ihr ein Customer Service E-Mail-Postfach habt, mal diese E-Mails zu nehmen und da mal ranzugehen und da mal zu gucken, worüber schreiben die denn die ganze Zeit mit den Leuten und was für Tipps geben die und so weiter und so fort. Kann ich das irgendwie nehmen? Solche Sachen, da kreativ zu werden und nicht darauf zu warten, dass die Leute sich mal einen halben Tag Zeit nehmen, um ihre Expertise aufzuschreiben. Das wird nämlich nie passieren. Also kenne ich kein Unternehmen, in dem das vernünftig geglückt ist.
Markus, welche veralteten Inhalte auf unserer Domain müssen wir sofort löschen oder komplett umbauen, um die Gesamtdomain-Autorität zu schützen?
Also es ist ja hier große Mode, dass wir an der Frage herumkritteln. Ein gutes Wort übrigens dafür. Nein, soweit alles gut. Ich glaube, ich würde erstmal diese aus dem Panikmodus heraus, also klingt das, müssen wir sofort löschen, sonst brennt die Hütte ab. Das sehe ich erstmal nicht so. Das eine, was ich mir angucken würde, ist erstmal, wie hoch ist der Anteil von diesen veralteten Inhalten überhaupt? Sprich, wenn ich 100 Seiten habe und zwei davon sind nicht so dolle, dann ist das Anteil jetzt nicht viel und es bedroht mich nicht. Wenn das Verhältnis umgekehrt ist, würde ich das natürlich ernster nehmen. Und es ist ja selten so, dass man jetzt sagen würde, das alles ist Grütze, was auf deiner Website ist. Trotzdem so vom Mindset her, ich würde so versuchen, nicht aus der Angst heraus zu reagieren, sondern aus dem Potenzial heraus. Also wenn du sagst, du hast veraltete Inhalte, kannst du erstmal Angst haben, dass du abgestraft, abgewertet irgendwas wirst. Oder du kannst einfach sagen, es ist toll, ich habe ein Potenzial, ich kann Inhalte mit relativ wenig Aufwand überarbeiten und so wertvollen Traffic oder Impressionen generieren. Und deswegen, also ich habe das in der Praxis, sehe ich das relativ selten, dass jemand einfach Unmengen an Inhalten hat, die alle nichts taugen. Aber ich glaube, wir müssen wirklich insgesamt so Mindset-Switch machen, auch dass wir sagen, wir müssen das, was wir in Assets haben, müssen wir behüten, müssen wir hegen und pflegen. Und vor allem auch manchmal, dass Aktualisierung vor Neuerstellung steht. Also ich glaube, viele Unternehmen produzieren gerne viel Content. Und oft wäre es einfach viel effizienter, nochmal zu gucken, was haben wir da eigentlich noch so rumliegen.
Nächste Frage, Johann. Wie optimieren wir die Informationsdichte unserer Seiten, damit sowohl KI-Crawler als auch Nutzer die Kernbotschaft in unter 3 Sekunden erfassen? Und ja, du darfst an der Frage schrauben.
Ich finde die Frage super. Ich weiß nicht, ob jetzt 3 Sekunden irgendwie der Threshold ist, aber mein Tipp wäre, erstens überlege, welche Inhalte müssen im Text transportiert werden und welche kann ich zusätzlich als Bild oder Video transportieren? Das ist die erste Frage. Und das zweite, was ich machen würde, wäre, in den Buchladen meines Vertrauens zu gehen und ein beliebiges Buch von Wolf Schneider zu kaufen. Der ist unter vielen Journalisten total verhasst, kann ich auch verstehen. Aber das ist so, gibt mehrere kleine Büchlein von ihm und der wäscht einem aber richtig den Kopf, wenn man das mal liest, wie denn deutsche Sprache und insbesondere Schriftkommunikation funktioniert und wie man überflüssige Informationen aus seinem Text rauslöscht, ohne langweilig zu werden. Und wenn du die ganzen überflüssigen Dinge, Füllwörter, umständliche Satzkonstruktion, Nominalstil, all das. Wenn du das alles rausnimmst und die Kernbotschaft und die Fakten in den Mittelpunkt stellst und das, was du wirklich zu sagen hast, dann steigt die Faktendichte von deinem Content. Das heißt, das wären die beiden Punkte. Eins, was kann ich irgendwie jenseits von Text an Formaten nehmen, um den Punkt, den ich machen möchte, rüberzubringen und auch vielleicht unterhaltsam rüberzubringen. Und das zweite, Wolf Schneider, lesen, verstehen und vielleicht sogar ins Briefing für das LLM, das einem bei der Content-Überarbeitung hilft, mit raufnehmen. Das funktioniert tatsächlich extrem gut. Also wenn ihr immer das Gefühl habt, euer ChatGPT oder Gemini labert euch voll, dann in den System-Prompt aufzunehmen, schreibt wie Wolf Schneider, ist tatsächlich ein super einfacher Hack, der die Antwortqualität deutlich verbessert.
Markus?
Ich hätte noch ein reales Beispiel. Ich habe letztens so eine B2B-Website gesehen und korrektes Zitat habe ich nicht mehr, aber da stand irgendwie, wir sind der führende Lösungsanbieter für flüssige Lebensmittel. Und der richtige Text wäre eigentlich gewesen, wir sind ein Hersteller von Abfüllmaschinen für Getränkedosen. Und gerade im B2B ist man oft so unterwegs, dass man dieses Gelaber, blablub, und sich da einfach mal in die Außensicht reinzustellen und so zu schreiben, wie es mein nächster Kunde eigentlich versteht, ohne mich zu kennen. Das ist so ein absolutes Basic, aber das findest du immer wieder. Und da finde ich schön, dass KI so ein bisschen die Bereitschaft steigert, dass man klar kommuniziert, wer man ist und was man eigentlich macht.
Julia, wie sieht unser SEO-Budget-Split aus, um Suchvolumen auf TikTok, YouTube und Reddit gezielt abzugreifen? / wer macht das?
Ja, das kann ich eindeutig beantworten. Nein, das, also wie der SEO-Budget-Split aussieht, das Split, ist natürlich komplett davon abhängig, wer du bist. Ne? Also in welcher Branche bin ich unterwegs, was bin ich für ein Unternehmen und vor allem, wie sieht meine Zielgruppe aus? Ne, wenn meine Zielgruppe überhaupt nicht bei TikTok unterwegs ist, dann würde ich sagen, gibt es da keinen Split. Ne, dann muss ich da kein SEO-Budget investieren. Und das muss ich mir im Vorfeld, die Gedanken muss ich mir im Vorfeld machen. Also das heißt, die Vorarbeit ist, dass ich meinen SEO, let's say Omni-Channel, ja, Kanalmix, aufstelle und gucke, okay, welche Kanäle will ich überhaupt bespielen, was ist für mich sinnhaft? Ist da TikTok mit drin, ist da YouTube mit drin, ist da vielleicht Instagram mit drin? Und davon ausgehen kann ich dann meinen Split sozusagen machen. Ne? Letztendlich würde ich sagen, YouTube lohnt sich bestimmt. Ist schwierig, aber da würde ich schon reingehen, einfach weil ich so ein Fan von Ask YouTube war. Das muss ich jetzt natürlich auch durchziehen. Was war das andere noch? TikTok und?
Warte. Ja,
aufpassen, Mario, das war ein Test.
Das war ein guter Test. Ich frage schon hier in meinem Dings. Reddit, genau.
Reddit, ja, Markus, wenigstens einer ist hier noch dabei. Ja, und ich glaube, in Reddit, da würde ich, ja, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, weil würde ich auf jeden Fall auch was machen, weil es einfach YouTube, Reddit immer noch meist zitierte Quellen sind. Stand jetzt, ne, kann man gucken, wie sich das entwickelt. Aber in dem Fall würde ich auf jeden Fall versuchen, dort was reinzusteuern. Gerade, ne, wir hatten ja vorhin die Traffic-Verlust-Geschichte. Sich ein bisschen auszudehnen auf andere Plattformen macht auf jeden Fall Sinn. Und gerade auch in Reddit in Sachen Community Management, ja, und Brandaufbau mit reinzugehen, ist für mich auch eine sinnhafte Sache. Nicht zu sehr blackhattig unterwegs sein, ja, wir wissen, dass auch Reddit gerade schon überfüllt wird von KI-Content und ich glaube, dass ganz viele ganz schlimm übertreiben. Das heißt, da kleiner Appell nach da draußen. Sonst müssen wir nachher wieder so viel Detox machen. Aber genau, wie genau der SEO-Split aussieht, ist komplett abhängig von deiner Zielgruppe.
Ich werde nie wieder eine Frage aus meinem Briefing löschen, bevor sie zu Ende beantwortet ist. Deswegen hatte ich sie nicht mehr, tatsächlich. Ich bin noch da. Es wäre auch schlimmer, als Moderator nicht mehr da zu sein, um vielleicht ganz kurz das zu beantworten. Welche Maßnahmen, warte, wen frage ich eigentlich jetzt? Johann, welche Maßnahmen ergreifen wir, um das organische Suchvolumen nach unserer Marke zu steigern, da dies zunehmend zum stabilsten Ranking-Faktor wird?
Also, hier haben wir ja auch wieder in der Frage zwei Teile. Der erste Teil ist die Brandsuche der stabilste Ranking-Faktor. Das weiß ich nicht, ist, glaube ich, sehr abhängig vom Markt und von der Marke, von der Zielgruppe, vom Zielgruppenverhalten und davon, wie stark die Konkurrenz ist. Was definitiv richtig ist, ist, wer nach der Brand sucht, hat die höchste Conversion-Wahrscheinlichkeit. Also das wäre erstaunlich, wenn das nicht so wäre. Von daher ist das total relevanter Traffic. Und wenn wir da überlegen, okay, wie kann ich das Suchvolumen nach der Marke steigern? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen falsch gestellt, weil es eigentlich ja gar nicht, also ob die Leute jetzt die Suchmaschine benutzen oder deine Domain direkt eingeben, ist ja egal. Die sollen einfach direkt auf deine Domain kommen und das machen sie, weil sie sich für deine Marke interessieren und deine Marke für relevant finden. Und das heißt, die Antwort darauf ist, arbeite an deiner Marke, Markenbekanntheit und Markenrelevanz. Und das ist kein SEO-Hack, ist schwer irgendwie zu beeinflussen. Es gibt ein paar Firmen, die das in der Vergangenheit sehr cool gehackt haben, also in das TV, in die TV-Werbeproduktion eingegriffen haben und dann gesagt haben, ja, schreib mal bitte ans Ende nicht die Domain, sondern bau so einen Google-Suchschlitz rein und schreib da unsere Marke rein, damit die Leute dann mehr googeln. Ich finde das zwar clever und ich finde das beeindruckend, wenn SEO so viel Power im Unternehmen hat. So richtig cool für User ist das nicht, weil eigentlich ist es ja ein zusätzlicher Zwischenschritt, den es eigentlich gar nicht bräuchte für den User, dass man jetzt irgendwie auf Google sucht. So, da muss man auch irgendwie ein bisschen Abwägungen treffen. Aber die kurze Antwort ist, arbeite an deiner Marke.
Ich muss, also vielleicht ergänzend, TV hast du eben gesagt, es gibt ja so ein paar Reichweiten-Thematiken, die sehr gut funktionieren. Und ich bin neben TV tatsächlich ein ganz großer Fan von PR. Das ist jetzt keine Überraschung, wenn man sagt, Digital PR macht ja auch Backlinks und das ist wichtig für und so weiter. Ich denke da seit Jahren drüber nach. Wir haben ja Botschaftergruppen in bestimmten Bereichen, wo wir hier mit anderen Experten, jetzt nicht die aus dem Expertenrat, wir haben ja dafür eigene Gruppen, in bestimmten Themen zusammenarbeiten. Und über so eine PR-Gruppe denke ich schon sehr lange nach. Und warum? Weil ich immer wieder von anderen Events gerade höre, was da für Reichweiten teilweise unterwegs sind und wie stark es natürlich auf eine Marke einzahlt. Ich sehe es immer so ein bisschen als Katalysator oder Multiplikator für Events an sich. Und das ist etwas, was ich euch mal mitgeben will. Ich habe ja auch irgendwann in meiner grauen Vorzeit mal als SEO gearbeitet und würde mich heute, seit die Entwicklung auf Geo gegangen ist, das einzige Know-how, was ich zu dem Thema habe, ist das, was ich von euch hier in diesem Systrix SEO Talk bekomme, weil ich selbst aktiv nicht mehr darauf arbeite. Aber was für mich immer gut funktioniert hat, waren Events. Weil man Events A, auf die Marke eingezahlt, ich könnte euch mal Search-Konsolen Entwicklungen zeigen rund um unsere Events. Das ist schon ziemlich krass, was da passiert. Und wenn gerade jetzt beim Summit, der ja doch das Größte, was wir je gemacht haben, das hat nicht nur an den 2 Tagen abgehoben, das ist danach auf einem stabileren Niveau geblieben, auf einem höheren Niveau geblieben, was die Brand Searches angeht. Das ist Punkt 1. Aber auch in dem Zusammenhang, weil man natürlich auch um ein Event herum sehr gut PR machen kann, ist es eine zweite Geschichte, die da sehr gut funktioniert. Man kann sehr gut Ads darauf schalten, was ja auch die Brand stark pushen kann, halte ich für sehr gut. Man kann sehr gut Backlinks dazu aufbauen, zu Events im Vorfeld, aber auch mit Recaps im Nachgang. Also ich weiß, das ist Aufwand und ich weiß, das kostet Geld, aber für mich waren Events bei all meinen Kunden, die darauf Bock hatten, häufig der größte Hebel, um Brand Search, aber auch insgesamt SEO voranzutreiben. Also vielleicht nur mal so am Rande. Ich hatte aber auch immer seit meiner, auch lange vorm OMT schon Bezug dazu. Markus, du wolltest noch was dazu sagen zum Thema Brand?
Ja, während ich über den internen Chat lache, vielen Dank dafür, euch dreien wie immer. Ich glaube, was für eine Marke heutzutage vor allem wichtig ist und wo sich viele mit schwer tun, ist, du musst dich irgendwo differenzieren. Sei es, dass du Preisführer bist und diese Karte spielst oder dass du ein People-Business machst und diese Karte spielst. Aber ich kenne gerade so bei den Online-Shops, kenne ich wahnsinnig viele, die verkaufen einfach nur Produkte. Und so wirst du einfach nicht zur Marke. Und das haben, was ich nach wie vor zum Beispiel hervorragend finde, wer es gemacht hat, ist Amorelie, die es halt wirklich geschafft haben durch. Die Produkte mögen alle durchaus die gleichen sein, aber wie auch bei anderen Shops, aber dass sie halt eine ganz andere Ansprache gewählt haben und damit sich nicht nur als Marke platziert haben, sondern auch noch eine ganz neue Käuferschicht herangeholt haben, die dieses alte Schmuddel-Image halt nicht haben wollten, sondern das einfach als paartaugliche Option haben wollen. Und so in die Richtung zu denken, glaube ich, würde vielen gut tun. Mhm.
Okay, wir gehen zur nächsten Frage, damit wir noch alle durchkriegen. Wir haben noch 12 Minuten und ich möchte eigentlich keinen hinten runterfallen lassen. Julia, wie nutzen wir visuelle Suche wie Google Lens, um Nutzer direkt am Point of Interest in unseren Funnel zu ziehen? Bisschen schade, dass Vanessa heute nicht dabei ist, weil die dazu ja gerade einen Vortrag und glaube einen Podcast aufgenommen hat mit Olli. Aber
dann müsst ihr jetzt mit mir vorlieb nehmen. Sorry, Mario.
Ja, ich wollte nicht sagen, aber als ich das aber gesagt habe, habe ich kurz drüber nachgedacht, könnte so rüberkommen, ja.
Aber Ladies first, an dieser Stelle.
Oh
gut, nach diesem fiesen Diss werde ich mich der Frage widmen. Ja, ich glaube, das wird für uns, also das ist für uns ja schon länger ein Thema. Wir ignorieren es halt nur ziemlich weg, genauso wie das Thema Videooptimierung. Und ich glaube, es ist jetzt auch nochmal deutlich in den Google IOs geworden, mit jeglichem Input, jeglichen Output zu generieren. Ne? Und da zählt natürlich visuelle Inhalte voll mit rein. Ich glaube, was wir ganz einfach machen müssen in dem Fall, ist in die Bilderoptimierung gehen. Das heißt, zum einen muss ich Bilder zur Verfügung stellen, aus jeglicher Perspektive, in jeglicher Hinsicht, jeglichen Use Case zeigend, so dass ich halt, wenn ich jemanden habe, der mit Circle to Search arbeitet oder eben was abfotografiert, der auch diese Bilder finden kann, ne, muss mit einer ordentlichen Beschreibung, einer hohen Auflösung etc. arbeiten. Das andere, was ich machen kann und was ich auch ziemlich cool finde in diesem Bilderkosmos, ist, dass ich versuche, User-Generated Content mit zu integrieren. Ja, das heißt, versuche meine User-Gruppe, meine Community zu nutzen, die sich eben mit meinen Produkten zeigen, weil ich dadurch nochmal mehr Use Cases reinkriege und nochmal mehr die Bilderwelt für mich erobere. Und dadurch vielleicht auch nochmal mehr Awareness zeigen kann, wenn jetzt jemand, ne, was habe ich letztens gemacht, ich hatte so ein Eis und wollte wissen, ob das mit Vanille gefüllt ist oder ein Wassereis war, war leider nur ein dummes Wassereis, aber habe ich mit einem Foto rausgekriegt, ja, und die hatten natürlich dann dieses wundervolle Bild und konnten mir das sagen. Das heißt, die Voraussetzung ist erstmal, dass ich eine Bilderwelt habe, auch eine große Bilderwelt im Bestfall, und ich würde es erweitern mit meiner Community und User-Generated Content noch mit dazu packen.
Mhm. Ich mag diese Fettnäpfchen bei dir, Julia. Darf ich eine Anekdote erzählen? Ich hab mal Julia vor 2 Jahren beim SEO Day anmoderiert.
Erinnerst du dich daran?
Und dann habe ich andere anmoderiert und am Ende bei meiner letzten Abmoderation stand sie im Raum und ich durfte zur Party abmoderieren und habe vor 200 Leuten gesagt, ja, Julia, Wein gefällt dir auch. Oder irgendwie, wie war das? War super.
Ja, so ungefähr.
Es war sogar Julia so peinlich, dass sie ein bisschen ruhig, rot wurde. Ich musste mir danach mehr Kritik von anderen anhören. Mit Julia kann man sowas zum Glück machen.
Ich brauchte 2 Jahre Psychotherapie danach. Aber schön, dass du es nochmal erwähnst auch.
Oh Mann, ich werde bestimmt gehatet nach dem nach der Session heute. So. Der interne Chat ist auch immer gut. Den muss ich, habe ich schon mal gesagt, den müssten wir eigentlich mal veröffentlichen. Aber das machen wir heute nicht. So, Julia, hast du in den Chat reingeguckt?
Nein, ich bin sehr konzentriert.
Gut, das heißt, du kriegst jetzt die nächste Frage, weil die anderen beiden sie nicht haben wollen. Wie weisen wir der Geschäftsführung den SEO-ROI nach, wenn die Customer Journey über 5 verschiedene Plattformen verläuft?
Ihr seid richtig fies. Wisst ihr das? Ich möchte, dass wir danach so eine Hater-Community aufmachen gegen die 3. Also ich würde jetzt schon mal dazu animieren. Ja, das ist natürlich kein Problem. Gut, ich glaube, wenn wir an diese Frage gehen, dann sind wir schnell bei der Attributionsmodellfrage. Und da wird es dann tricky, ne? Weil ich sag mal, wenn du standardmäßig mit so einem Last-Click-Modell arbeitest, dann musst du einfach in den sauren Apfel beißen, dass du sagst, okay, du verlierst halt relativ viel. Ja, weil wenn du davor über SEO das generiert hast und am Ende kommt er dann doch über die Paid-Anzeige oder irgendein TikTok-Video oder was auch immer rein, dann kannst du es prinzipiell nicht nachweisen. Das heißt, da wird es auf jeden Fall schwierig. Grundsätzlich muss man aber auch dazu sagen, das Problem haben wir ehrlich gesagt auch schon länger. Ja, das ist jetzt kein aktuelles Problem. Von daher kannst du A, den Weg wählen, dass du sagst, na gut, da wir das Problem auch schon lange haben, kann ich ja trotzdem prinzipiell einen ROI ausweisen, nämlich den nach meinem Modell Last Click, First Click, was auch immer man bevorzugt. Oder wir denken uns mal neue Attributionsmodelle aus. Das wäre natürlich auch was sehr Feines, ja, wo ich besser nachvollziehen kann, welche Touchpoints sind denn alle überhaupt, Mikrofon, sind denn alle überhaupt involviert. Ja, und inwiefern kann ich SEO auch einem gewissen Wert zuschreiben? Weil Fakt ist, wenn ich ordentliches SEO mache, wenn ich eine ordentliche Sichtbarkeit aufbaue, eine stabile Brand habe, dann wirkt sich das auch auf andere Kanäle aus. Ne? Genauso andersrum. Das heißt, ich kann in jedem Fall mit SEO, indem ich meine SEO-Maßnahmen gut platziere, eine Wertsteigerung feststellen. Auch wenn ich das vielleicht nicht 1:1 einem SEO zuordnen kann. Das würde ich dazu sagen.
Danke dafür. Markus, welches Protokoll haben wir, um geschäftskritische Seiten bei Google-Indexierungsproblemen innerhalb von Stunden statt Wochen in den Index zu bekommen?
Also wenn die Frage so ist und wir kritteln ja an den Fragen rum, haben wir dafür kein Protokoll. Also erstens, wir haben keinen Anspruch auf Indexierung. Wenn Google deinen Content nicht mag, kommst du nicht rein. Ansonsten würde ich hingehen erstmal Google Search Console. Da könntest du die Indexierung beantragen, wenn du es eben zeitkritisch reinbekommen willst. Wird trotzdem ein bisschen dauern. Es gibt eine Quota, 11-mal am Tag kannst du das machen. Nutze nicht die Indexing API, Google mag es nicht. Dafür ist sie auch nicht gebaut worden. Ansonsten XML Sitemap mit LastMod könnte helfen, dass der Crawler einfach schneller entdeckt, da ist jetzt was wirklich brandneues oder was geändertes. Und natürlich, die Frage bezog sich ja nicht nur auf Google, deswegen würde ich auch Index Now natürlich mit unterstützen, was dann eben von Bing wirklich dazu führt, dass nach allen Tests, die ich gefahren habe, kommen die wirklich in der gleichen Sekunde und holen deine Seite ab. Das ist schon sehr beeindruckend. Und vielleicht letzter Teil vom Protokoll ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe eben gesagt, es gibt keinen Anspruch auf Indexierung. Je häufiger Google in der Vergangenheit der Meinung war, dass du etwas Schlechtes hattest, desto weniger werden sie in der Zukunft der Meinung sein, dass sie deinem nächsten Stück Content vertrauen dürfen. Und deswegen, je safer je sauberer du unterwegs warst in den letzten Monaten und Jahren, desto höher ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du reinkommst. Also räume auf, mach das Ding sauber und No-Indexe oder sonst wie sperre halt Schrott, der da nichts zu suchen hat.
Danke dafür. So, eine Frage haben wir noch. Und Johann, du darfst sperren oder erlauben wir KI-Bots über die Robots.txt und welche Auswirkungen hat das auf unsere Marktpräsenz auf unsere Marktpräsenz?
Also, ich finde, wir lernen gerade, wir haben nicht nur eine Suchmaschine mit Google, sondern wir haben viele verschiedene KI-Systeme da draußen. Manche sind Chatbot-Systeme, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, ChatGPT, Mistral, keine Ahnung. Also es gibt einen ganzen Zoo davon, DeepSeek, lauter unterschiedliche Modelle, die alle unterschiedlich arbeiten und die alle eigene Wege haben, um Informationen zu sammeln und zu verarbeiten. Und die Frage, ob ich den Content erlauben möchte oder nicht, hängt halt an der Frage, was ist mein Geschäftsmodell? Wenn ich damit Geld verdiene, dass Leute auf meine Seite kommen und den Content bei mir konsumieren, dann kann ich schlecht sagen, jo, also alle Nutzer, die auf meine Seite kommen, die müssen hier an der Paywall vorbei und müssen ein Abo abschließen für 12 Monate, 24 Euro jeden Monat. Aber wenn so eine KI kommt, die kann das alles irgendwie futtern und kann, egal, Urheberrecht, komm, nimm, bau, trainier dein Modell drauf und dann pack den Content direkt in die Antwort rein. Ist mir ja egal, wenn die Nutzer das schon auf der Plattform lesen. Das funktioniert ja nicht. Und die Nutzer müssen ja dann auf deine Plattform und da dieses Abo abschließen, weil das dein Geschäftsmodell ist. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, okay, dann lasse ich die zu. Wenn das nicht dein Geschäftsmodell ist, sondern du verkaufst Schrauben, dann ist das unter Umständen eine gute Idee zu sagen, ja, okay, dann ab rein komplett ins Training für alle Modelle geben wir frei. Und wir geben auch frei die Verwendung in irgendwelchen Rack-Geschichten. Ich denke, das ist so ein bisschen der naheliegende Weg. Wirklich spannend wird es, wenn man an der Robots, also mal weiterdenkt als die Robots.txt. Also wir haben ja nicht nur die Robots.txt als Steuerungsinstrument und können nicht nur sagen, okay, bestimmte Systeme haben einen separaten Bot fürs Training und einen separaten Bot für den REC-Prozess und einen separaten Bot für die Suchmaschinenindexierung, sondern es gibt zumindest bei Google und Bing ja auch darüber hinausgehende Konfigurationsmöglichkeiten. Also, dass wir sagen, diese Bots dürfen die Seiten crawlen, aber nicht alles davon verwenden für Snippets oder für AI-Antworten mit dem Data-No-Snippet-Attribut. Oder dürfen nur einen kleinen Teil verwenden. Bing ist auf die interessante Idee gekommen, das Robots No Archive Tag entsprechend zu verwenden und zu missbrauchen im Endeffekt. Mal gucken, wie die da wieder rauskommen. Aber das ist, glaube ich, die Frage ist gut, aber noch ein bisschen eindimensional, weil wir können wir müssen ja nicht alle Seiten sperren. Wir können auch sagen, hey, unsere Artikel, die dürfen nicht gecrawlt werden oder unser Blog darf nicht gecrawlt werden, aber unsere Produktdetailseiten, die dürfen alle gecrawlt werden und die dürfen alle verwendet werden oder unsere Startseite, unsere Themenseiten, unsere Übersichtsseiten, die dürfen alle gecrawlt werden und verarbeitet werden komplett. Und bei den Artikelseiten, naja, die halt Paid-Artikel sind beispielsweise, die dürfen nur für den Teil, der free für alle Nutzer sind, verarbeitet werden und der Teil darunter ist gesperrt. Oder ich sperre die komplett. Das ist sehr abhängig vom individuellen Geschäftsmodell. Wenn ich nicht direkt mit den Inhalten Geld verwende, dann wäre umgekehrt die Frage, was wird denn besser davon, wenn wir die KI von der Verwendung ausschließen?
Danke für den Abschluss. Ich habe euch gerade allen den Link zum nächsten Mal in den Chat gepackt, mit der Bitte, gerne neue Fragen einzureichen. Wenn mehr von euch kommt, aus der Erfahrung heraus, wird auch weniger dran rumgemäkelt. Oder soll ich sagen, umgebaut, wie auch immer. Trotzdem für die, die uns geholfen haben, es waren jetzt einige dabei, habe ich auch die Namen gelesen, die hier mir geholfen haben über optimiert, okay. Wir sagen optimiert, dann werden die Fragen von uns nach optimiert. Die uns geholfen haben, diese Fragen jetzt über meine Umfrage reinzubringen, vielen Dank dafür. Ich fand, es war ein Ticken abwechslungsreicher als letztes Mal. Und dementsprechend danke an euch drei. Ihr seid alle drei das nächste Mal wieder dabei. Vanessa kommt dazu. Das heißt, wir sind nächstes Mal wieder zu fünft. Und ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche, auf dass das Wetter jetzt noch ganz lange so bleibt. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Und danke für die netten Emojis, die da gerade reinflattern, die sehen wir immer besonders gerne. Ich versuche das gerade in die Länge zu ziehen, damit ich mehr Emojis bekomme. Merkt ihr? Also, vielen lieben Dank an alle. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke an euch, dass ihr uns hier wieder unterstützt habt mit eurem Wissen. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
Tschüss. Tschüss.